So, dann machen wir weiter. Ein weiterer Punkt, den man jetzt noch beachten kann, ist, wenn man CPU- und I/O-lastige Prozesse im System hat, was ja normal ist, dass man irgendwie so einen Mix aus beidem hat, dass dieser Scheduler CPU-lastige Prozesse bevorzugt. Ja, weil wenn Sie praktisch einen CPU-lastigen haben, der wird ja nicht unterbrochen. Das heißt, wenn der in einem seiner CPU-Bursts ist, also in einer Phase, wo er relativ lange rechnet, dann kann er halt diese ganzen Rechnungen durcharbeiten. Ja, der wird nicht gestört dabei. Und ein I/O-lastiger hingegen, der wird ständig durch sich selber praktisch unterbrochen, weil er irgendeine I/O-Geschichte beginnt. Und dann wird er ja hinten in die Warteschlange wieder reingehängt. Und das heißt, der muss warten, bis alle CPU-lastigen ihre extrem langen CPU-Phasen abgearbeitet haben, kommt dann irgendwann mal wieder dran, hat aber dann wieder nur eine ganz kurze CPU-Phase, ja, weil er ja I/O-lastig ist, und dann wird er schon wieder blockiert, wenn er die nächste I/O-Geschichte anfängt. Ja, das heißt also, wenn wir mit so einem Scheduler eine Mischung von CPU- und I/O-lastigen Prozessen haben, dann sehen die I/O-lastigen da sehr schlecht aus und brauchen deutlich länger, bis sie irgendwann mal fertig werden. Und damit haben wir, was die I/O-Geräte angeht, keine effiziente Nutzung. Ja, und bei der CPU ist es auch problematisch, weil wenn irgendwann dann die ganzen CPU-lastigen fertig sind und nur noch I/O-lastige übrig sind, die immer wieder hinten reingeschoben wurden, dann werden die halt auch noch ihren Teil zu Ende abarbeiten und dann kriegen wir irgendwann Idle-Zeiten rein. Weil dann nicht mehr, es gibt dann keine CPU-lastigen mehr, die sind alle schon weg. Und dann haben wir also Phasen, wo praktisch gar nicht gerechnet wird, sondern alle Prozesse blockiert sind. Und wenn man das irgendwie geschickter machen würde, hätten alle Prozesse insgesamt schneller fertig werden können. Eine erste Verbesserung dieses Schedulers bringt jetzt der Shortest Job First Scheduler. Da ist die Idee, dass wir ja schon vorhin gesehen haben, wenn man also die Reihenfolge verändert, in der man die Prozesse ausführt, dass man die kurzen zuerst laufen lässt, dann ist insgesamt die durchschnittliche Verweildauer im System, die ist dann kürzer. Ja. Und das kann man jetzt machen, indem man sagt, die Rechendauer, die jeder Prozess haben wird, wenn er das nächste Mal drankommt, das ist die Länge eines Bursts, also mit Burst bezeichnen wir so eine Rechenphase, die ist bekannt, ja, oder sie wird geschätzt. Dass die wirklich bekannt ist, das dürfte nur sehr schwer möglich sein. Da müsste praktisch der Entwickler, der das Programm geschrieben hat, müsste irgendwie das Laufzeitverhalten dem Scheduler übermitteln. Das werden sie nicht hinkriegen. Aber man kann es oft ganz gut schätzen, indem man einfach einen Prozess beobachtet. Weil Prozesse ihr Verhalten häufig relativ konstant halten, also über längere Phasen ähnlich arbeiten. Wenn Sie sich vorstellen, dass irgendwie in einer Schleife was passiert, was immer wieder ein bisschen Berechnung und ein bisschen I/O macht, dann haben Sie über längere Zeit ein einheitliches Verhalten. Ja? Zum Beispiel 10 Instruktionen rechnen und dann eine I/O-Phase, die dauert eine gewisse Zeit. Dann wieder 10 Instruktionen rechnen, dann wieder eine I/O-Phase. Und wenn Sie das also beobachten, wenn der Scheduler praktisch schaut, was machen die Prozesse, wenn sie laufen, und darüber Statistiken anlegt, dann kann er basierend darauf eine Schätzung machen, wenn er einen Prozess das nächste Mal dran nehmen will, wie lange wird er jetzt rechnen. Und die Strategie bei Shortest Job First ist jetzt, dass man sagt, es soll zuerst der Prozess ausgeführt werden, der die kürzeste Laufzeit haben wird, also den kürzesten CPU-Burst. Und wenn man das macht, dann kann man damit praktisch diese durchschnittliche Laufzeit der Prozesse möglichst klein kriegen. Das ist wieder dieses Bild hier. Das haben wir schon gesehen beim First-Come-First-Served-Scheduler am Anfang. Und da war bei der Folie vorhin war noch die Berechnung dabei. Und da hatten wir gesehen, A hat am längsten gedauert, B also als durchschnittliche Zeit, B am kürzesten und C war irgendwas in der Mitte. Ja, und da war schon praktisch vom Bild her war klar, dass es besser ist, eine Ausführvariante wie B zu verwenden. Und der Shortest Job First Scheduler, der versucht eben genau das zu machen. Die Frage ist jetzt natürlich, kann ich das wirklich irgendwie rausfinden, wie diese Laufzeiten sind. Und das ist das, was ich eben schon erzählt habe, ja, dass ich eben zwei Möglichkeiten habe. Ich kann entweder vorab Hinweise geben, wie lange diese Burstphasen sind. Wenn man das so umsetzt, dann müsste der Scheduler allerdings konsequenterweise hingehen und prüfen, ob diese Angaben auch eingehalten werden. Das heißt, wenn er einen Job bekommt, wo gesagt wird, bei mir dauert ein CPU-Burst immer so und so lang höchstens, und er stellt jetzt fest, dass das deutlich überschritten wird, dann müsste er den abbrechen. Ja. Und er kann ihn natürlich erst abbrechen, wenn er das erste Mal so eine lange Phase hat durchlaufen lassen, weil wir ja hier keinen unterbrechenden Scheduler haben, also keinen, der während der Prozess noch läuft, eingreift. Sondern das würde dann so aussehen, dass halt nachdem ein zu langer CPU-Burst komplett abgearbeitet wurde, dass der Scheduler dann sieht, aha, der Prozess hat diese Schranke überschritten, und dann müsste er ihn praktisch rauswerfen, also komplett abbrechen den Prozess und irgendwie eine Rückmeldung geben, ja, du hast falsche Informationen über den Prozess angegeben. Also das ist recht aufwendig, und ansonsten kann man eben über Statistiken das Ganze machen. Und wenn man keine Möglichkeit hat, weder mit Statistiken noch mit irgendwelchem Vorwissen das zu machen, dann kann man diesen Scheduler auch nicht implementieren. Ja? Also wenn wir zum Beispiel auf einem System sind, wo nur Prozesse laufen, die jedes Mal anders sind, also man hat auch keine historischen Daten über einen Prozess, weil zum Beispiel dasselbe Programm immer wieder läuft, das wären historische Daten, die kann man auch verwenden für Schätzungen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn praktisch jedes Programm, was ausgeführt wird auf dem System, frisch neu kompiliert wurde, völlig neues Verhalten hat und außerdem auch noch kein Muster erkennbar ist in der Ausführung eines Programms, dann ist dieser Scheduler nicht zu verwenden. Für die Prognose, ja, wie lange ein Burst dauern wird, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen. Man kann einfach einen Mittelwert ausrechnen. Die Formeln hier, um kurz die Formelbuchstaben da drin zu benennen, wir nennen TI die Dauer des Eaton Burst, also wie lange war die Eaton CPU Burst Phase. SI soll die vorhergesagte Dauer sein, und S1, das kann man natürlich nicht berechnen, weil da noch nichts gemessen wurde. Das ist nicht da, das müssen wir als den beobachteten Wert dann nehmen. Und dann sieht es eben so aus, die Vorhersage für den nächsten Burst ist einfach der Durchschnitt der vorherigen Bursts, ja, der tatsächlich eingetretenen. Und das kann man noch ein bisschen umformen. Das gibt keine neue Erkenntnis jetzt hinten, diese Umstellung. Und das ist natürlich eine sehr einfache Form der Vorhersage, wo man im Wesentlichen sagt, alle Beobachtungen sind gleichwertig. Ja, also das, was ich als letztes gemessen habe, ist genauso wichtig in meiner Durchschnittsberechnung wie die allererste Berechnung. Und das berücksichtigt nicht, dass sich das Verhalten eines Prozesses mit der Laufzeit vielleicht ändert. Es könnte ja sein, dass ich einen Prozess habe, der am Anfang, wenn er startet, nur sehr kurze CPU-Phasen hat, weil er am Anfang viele Daten von der Platte irgendwie erstmal lesen muss. Und irgendwann ist es abgeschlossen und dann ändert er sein Verhalten und wird ein CPU-lastiger Prozess, der dann sehr lange Rechenphasen hat. Und wenn ich so eine einfache Durchschnittsbildung mache, dann bleiben natürlich die Phasen ganz am Anfang mit relativ starkem Gewicht mit drin. Und deswegen gibt es noch eine Alternative, nicht den Mittelwert zu bilden, sondern den sogenannten exponentiellen Durchschnitt. Die Formel ist da ein bisschen komplizierter, weil man jetzt eine Gewichtung reinbringt. Ich gehe nochmal eben zurück. Bei dieser Umstellung konnte man sehen, anstatt hier zu sagen, die Summe über alle TI, ja, kann ich auch sagen, das letzte TN geteilt durch N und dann N minus 1 durch N mal die letzte Vorhersage. Ja, das ergibt sich einfach, wenn ich hier die ganzen TIs, wenn ich die Summe zerlege. Ich habe ja hier N Summanden, ja, von T1 bis TN, die ich aufsummiere. Und genau, und wenn ich da nicht die ersten N, sondern nur die ersten N minus 1 nehme, ja, dann entspricht die Summe bis auf einen falschen Faktor genau dem SN. Das heißt, was ich hier im Endeffekt berechne, ist eine gewichtete Summe von Tn und Sn, ja, mit unterschiedlichen Vorfaktoren. Sie kennen wahrscheinlich so gewichtete Summen, wo man nicht einfach 1 durch n mal die Summe macht, sondern alle Argumente halt aufsummiert, aber jeweils mit einem eigenen Vorfaktor versieht, mit einem Koeffizienten. Und die Summe von diesen Koeffizienten muss 1 sein. Ja? Also dass man zum Beispiel nicht sagt, ein Drittel mal irgendwas plus ein Drittel mal irgendwas plus ein Drittel, sondern anstelle von diesen Dritteln irgendwelche anderen Werte nimmt, die aber auch in der Summe 1 ergeben. Das ist dann eine gewichtete Summe. Und im Prinzip ist das hier sowas, wobei das Gewicht aber in jedem Schritt klar definiert ist. Das ist immer 1 durch n, beziehungsweise n minus 1 durch n. Und in diesem Verfahren geht man jetzt hin und macht immer noch sowas, aber mit einem anderen, mit anderen Koeffizienten. Ja, wenn ich hier praktisch Alpha gleich 1 durch n setze, dann kriege ich hier 1 minus 1 durch n und das ist dann auch wieder der Bruch, den wir hier hatten, also n minus 1 durch n, dann ist es genau dasselbe. Also wenn ich in jedem Schritt Alpha auf 1 durch n setze, dann kriege ich genau die normale Mittelwertbildung raus. Für andere Werte von Alpha ändert sich das Ganze aber. Und vor allem bei dieser Art der Berechnung wählt man in der Regel ein festes Alpha, ja, was also nicht mit größer werdender Zahl n sich dann nochmal anpasst. Und das kann man hier zum Beispiel, dieses Gewicht Alpha auf 0,8 setzen. Und dann kann man sehen, wenn man sich anschaut, wie jetzt die Berechnung funktioniert, dann sieht man zum Beispiel hier direkt bei der ersten Vorhersage, S2 ist ja die erste Burst-Vorhersage, da rechne ich 0,8 mal T1 plus 0,2 mal S1. Das heißt, die letzte Messung hat ein Gewicht von 80% und die davor nur von 20%. Ja, das heißt also, etwas, was alt ist, das kriegt viel weniger Gewicht. Und hier im nächsten Schritt kann man es noch besser sehen. Da rechne ich mit der gleichen Formel, S3 ist 0,8 T2 plus 0,2 S2. Und dann setze ich das noch ein, was das ist, und kriege am Ende hier unten die Zeile raus. Und dann sehe ich, dass T2 geht mit 80% noch rein, das T1 mit 16% und der Wert davor nur noch mit 4%. Ja, also ist schon fast weg. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde es noch stärker werden. Es würde wieder mit 80% für das letzte anfangen und dann nach hinten hin irgendwas ganz, ganz Kleines mit 2 oder 1% oder so haben. Ja, das heißt, je älter eine Messung wird, desto mehr wird die bedeutungslos. Ja, wenn ich das über 20, 30 Iterationen laufen lasse, dann sind die Gewichtsfaktoren, die nachher vor den ersten Messungen stehen, sind so klein geworden, dass man sagen kann, die sind gar nicht mehr da. Ja, weil die dann mit 0,0001% oder so noch in die Rechnung eingehen, das spielt dann keine Rolle mehr. Ja, also für einen solchen Wert von Alpha kriege ich praktisch ein Verhalten, dass also Sachen sehr schnell altern. Ja, das kann man jetzt noch extremer treiben. Was ist das Extremste, was man machen kann? Ist natürlich Alpha auf 1 setzen. Ja? Wenn ich Alpha auf 1 setze, dann heißt das, hier steht 1 mal Tn und bei 1 minus Alpha, da steht 0, also 0 mal Sn. Das heißt also, die Vorhersage ist der letzte gemessene Wert. Das wäre die extremste Variante, weil dann vergesse ich alles. Dann habe ich gar keine Historie mehr, sondern meine Vorhersage basiert nur noch auf dem gerade eben zuletzt gemessenen Wert. Das umgekehrte Beispiel wäre, dass ich Alpha auf 0 setze. Ja, das wäre das andere Extrem. Dann würde ich sagen, ich berücksichtige nur das Sn, das vorhergehende. Das heißt, dann ändern sich meine Vorhersagen gar nicht. Dann fängt das System an, ich habe einen ersten Burst gemessen und den nehme ich als Vorhersage durch. Ja, ich nehme also gar keine neuen mit rein. Das ist natürlich beides Quatsch, also sowohl Alpha gleich 0 als auch Alpha gleich 1 ist beides nicht vernünftig, aber die ganzen Zwischenwerte, die ergeben halt unterschiedliche starke Gewichtungen von alten oder neuen Messergebnissen. Und das kann man etwas besser sehen, wenn man sich das grafisch mal anschaut. Hier auf der Kurve sehen Sie als rote Kurve mit so diesen fetten roten Quadraten, sehen Sie gemessene Bursts. Also die tatsächlich, das sind die TN, ja, die tatsächlichen Rechenzeiten. die einen Prozess hatte, immer dann, wenn er dran gekommen ist. Und Sie sehen, ich habe hier ein Beispiel gewählt, wo am Anfang diese Zeiten immer länger werden bis hier und dann bleiben die konstant. Ja, also auf der Y-Achse habe ich die Burst-Dauer oder die Länge des Bursts abgetragen und auf der X-Achse praktisch die Messung, ja, jedes Mal, wenn ich wieder gemessen habe. Und dann sieht man eben, das geht erst linear hoch und dann bleibt es konstant. Und die anderen Kurven zeigen jetzt praktisch die Vorhersagen basierend darauf. Und wir schauen uns erstmal den einfachen Durchschnitt an. Das ist diese lila Kurve mit den lila Kreisen hier. Ja, und da können Sie einfach sehen, die geht zwar auch grob in die richtige Richtung, ja, also das steigt auch, die Vorhersage geht so in Richtung der tatsächlichen Werte, aber das macht es nur sehr langsam. Ja, weil eben hier immer die Mittelwerte gebildet werden. Am Anfang habe ich zum Beispiel 1 und 2 als Werte gehabt, der Mittelwert daraus ist 1,5, deswegen habe ich hier diese Vorhersage von 1,5 gekriegt. Ja, beim nächsten Mal habe ich dann 1, 2, 3 als Messwerte gehabt, das ist in der Summe 6 durch 3 ist 2, damit habe ich diesen Mittelwert 2 bekommen. Und während man nach rechts geht, wird der Abstand immer größer, ja, solange ich hier Veränderungen drin habe. Irgendwann, wenn ich das weit genug nach rechts jetzt, also nochmal so 30, 40 weitere Zeiteinheiten nach rechts zeigen würde, würde die Kurve natürlich auch da oben ankommen. Ja, also irgendwann habe ich so viele Messwerte dann bei immer konstanter Burst-Dauer, dass es keine Rolle mehr spielt, dann ist es auch wieder gut. Aber der Punkt, wo sich hier was ändert, das kriege ich nicht gut mit. Und im Vergleich dazu sehen Sie, dass die grüne und die blaue Kurve, die sind beide mit diesem exponentiellen Durchschnittsverfahren berechnet, dass die sich deutlich besser an die tatsächliche Kurve anschmiegt. Ja? Schon vom grundsätzlichen Verlauf her, diese Steigungen, die sind sehr ähnlich. Ja? Und auch da, wo dann der Knick gemacht wird, wird er besser gemacht als bei der einfachen arithmetischen Durchschnittsbildung. Und was man jetzt sehen kann, ist, das Grüne hier, das hat einen Alpha-Wert von 0,7, also näher an der 1 dran. Das heißt, die jüngeren Messwerte sind wichtiger. Ja, die gehen stärker in die Gewichtung ein. Und deswegen macht das hier ganz schnell den richtigen Knick mit. Ja, in dem Moment, wo das hier anfängt, konstant zu sein, bin ich praktisch nach ein oder zwei Ausführungen, liege ich schon auf der Kurve drauf. Weil ich eben die alten Messwerte hier unten, die viel kleiner waren, weil ich die sehr schnell vergesse. Die gehen schnell weg. Im Gegensatz dazu, die blaue Kurve, die hat einen Alpha-Wert von 0,3. Der ist also näher an der 0 als an der 1. Was bedeutet, dass meine alten Messergebnisse länger Gültigkeit behalten für die Prognose. Ja, und deswegen ist es ein größerer Abstand und es dauert auch länger, bis dieses Anschmiegen an die Kurve so weit klappt, dass es in Ordnung ist. Okay, das ist nochmal ein ähnliches Bild, das werde ich jetzt nicht im Detail besprechen. Da ist das Beispiel ein anderes. Ich habe auch wieder zunächst hier so ein Verhalten, wo sich einheitlich die Werte ändern, nur dass es diesmal abwärts und nicht aufwärts geht. Also die Bursts werden beginnend mit langen Bursts immer kürzer und bleiben dann irgendwann konstant. Und da kann man auch wieder sehen, die einfache Durchschnittsbildung, das ist die lila Kurve hier, die kriegt halt diesen Knick nicht besonders gut nachgebildet. Ja, das funktioniert dann nicht gut. Und die blaue und grüne, die sehen jetzt auf den ersten Blick so aus, als ob die ganz schräg irgendwie anfangen, weil die hier unten bei 0 beginnen. Das liegt daran, dass die keinen gescheiten Startwert haben in dem Verfahren. Ja, deswegen sind hier die ersten Schritte völlig daneben. Aber dann pendeln die sich relativ schnell auch auf dieses Verfahren ein und machen dann auch diesen Knick wieder ganz ordentlich mit. Und da ist es auch wieder so, dass die grüne Kurve besser ist als die blaue, weil eben hier weniger alte Werte berücksichtigt werden. Ja? Also im Grunde ist es dasselbe wie auf der Folie davor. Ich wollte nur ein zweites Beispiel haben, wo der Verlauf der tatsächlichen Messwerte ein bisschen anders ist. Was Sie jetzt nicht sehen können, ist, dass Sie natürlich auch ein Verhalten haben können, was total erratisch ist, wo man also überhaupt nicht was Gescheites mit anfangen kann. dann werden natürlich diese ganzen Verfahren alle nicht funktionieren. Also wenn die Burstdauer zum Beispiel von einer Zufallsfunktion bestimmt wird, ja, dann werden Sie halt sehen, dass versucht wird, sich irgendwie an den Verlauf dieser Zufallspunkte anzuschmiegen, aber da kommt natürlich nichts Gescheites bei raus. Also Sie können Prognosen immer nur dann machen, wenn irgendein System in der Veränderung auch tatsächlich drinsteckt. Okay, das war ein bisschen was zur Burstdauerprognose. Das nächste Verfahren, was wir uns anschauen wollen, ist dann eine Variante von Shortest Job First. Aber diesmal machen wir kein kooperatives Verfahren, sondern ein präemptives, also ein unterbrechendes. Das heißt, wir nehmen im Prinzip genau denselben Scheduler, aber also wie bei Shortest Job First. Aber jetzt haben wir einen Timer-Baustein, der regelmäßig den Scheduler aktiviert, damit der gucken kann, wie ist die Situation und dann vielleicht die aktuelle Scheduling-Entscheidung nochmal ändert und einen anderen Prozess dran nimmt. Ja, und das läuft dann so, dass regelmäßig neu berechnet wird, wie viel Restzeit die Prozesse jetzt noch haben. Das ist natürlich, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Prozessen im System habe und am Anfang einmal geguckt habe, wie sind die nächsten Bursts von denen, dann wird sich natürlich nichts ändern, auch wenn ich zwischendurch nochmal reingucke. Ja, weil ich habe ja den Prozess ausgewählt, der die kürzeste Laufzeit hat und während der läuft, wird seine Restlaufzeit ja kürzer. Also der wird eher noch ein besserer Kandidat, um an der Stelle zu bleiben. Der einzige Punkt, wo sich was ändern kann, ist eigentlich, wenn ein neuer Job ins System kommt und der ist kürzer. Das ist nämlich etwas, was der Shortest Job First nicht berücksichtigen kann. Also wenn der gerade dabei ist, einen Prozess auszuführen und es wird irgendwie ein neuer erzeugt im System, der eine kürzere Burstzeit hätte, dann wird er erst bei der nächsten Scheduling-Entscheidung berücksichtigt. Und die ist halt erst dann, wenn der aktuell laufende Prozess mit seinem Burst fertig ist. Und der Shortest Remaining Time, der ist in dem Punkt besser. Der guckt nämlich dann, aha, es ist ein neuer Prozess da, der ist kürzer. Ja, und dann unterbricht er den laufenden und nimmt stattdessen diesen noch kürzeren dran. Und das ist praktisch der ganze Unterschied. Ja, ansonsten die ganze Logik hinter dem Verfahren ist genauso wie bei Shortest Job First. Wie sieht das dann aus, wenn wir wieder dieses Extrembeispiel nehmen mit den vier Prozessen, ja, von denen zwei nur eine Zeiteinheit rechnen und die anderen rechnen 100 Zeiteinheiten. Dann geht es zunächst mal wieder ganz normal los. Der erste Prozess, das ist einer von den kurzen, der startet zum Zeitpunkt 0, rechnet seine eine Zeiteinheit, es gibt zu dem Zeitpunkt noch keinen anderen und ist fertig. Dann kommt der Prozess X, der ist in dem Moment zum Zeitpunkt 1 auch der einzige im System, weil das ist der Zeitpunkt, wo er reingekommen ist. Und der würde jetzt 100 Zeiteinheiten lang rechnen wollen. Der fängt auch an, weil er ja alleine im System ist, rechnet die erste Einheit. So, dann sind wir beim Zeitpunkt 2 und das war die Ankunftszeit, wo der Y-Prozess reinkommt. Und der ist auch wieder so ein kurzer, der nur eine Einheit rechnen will. Und jetzt haben wir die Abweichung, der Shortest Remaining Time stellt fest, dass ein neuer Prozess im System ist mit einer kürzeren Burstphase. Und jetzt schmeißt er den X runter vom Prozessor, ja, den zweiten Prozess und lässt stattdessen diesen neuen kurzen Prozess rechnen. Den Y, das kann man dann hier sehen, der wird praktisch sofort gestartet in dem Moment, wo er ins System kommt, unterbricht also dafür den X-Prozess. Wenn der fertig ist, dann muss man praktisch überlegen, was kommt jetzt als nächstes. Jetzt kommt nämlich auch der Z-Prozess ins System rein, das ist auch ein langer. Der wird jetzt aber nicht vorgezogen, denn der X-Prozess, der hatte ja eine Zeiteinheit gerechnet, hat also nur noch 99 Einheiten Restlaufzeit. Und der Z hat 100. Ja, der ist also kein Kandidat, um vorgezogen zu werden. Selbst wenn er auch 99 hätte, das wäre dasselbe, dann würde man ihn auch nicht vorziehen, weil man schmeißt nicht einen Prozess raus, um einen gleichguten reinzutun. Der müsste dann schon kürzer sein, er müsste 98 oder sowas haben, dann würde er auch noch vorgezogen. Das passiert aber nicht. Deswegen wird jetzt an der Stelle der X fortgesetzt. Der hat praktisch nur einen Moment Unterbrechung gehabt und dann kann er zu Ende arbeiten und ganz am Schluss läuft dann der Z. Und wenn man jetzt wieder diese ganzen Berechnungen macht hier in der Tabelle, wo eben Start- und Endzeit und damit berechnet die Turnaround-Zeit eingetragen werden, dann sieht man, jetzt hat sich das Verhalten geändert und wir haben jetzt hier nirgendwo mehr einen Turnaround, der schlechter als 2 ist. Also ein Verhältnis Turnaround durch Service Time, was schlechter als 2 ist. Ja, bei dem einfacheren Scheduler ohne Unterbrechung hatten wir bei dem Prozess Y hatten wir einen Quotienten von 100. Ja, das war das, wo ich gesagt habe, also das war bei First Come, First Serve, wo ich gesagt habe, ein kurzer Prozess leidet praktisch unter diesem Scheduler, weil der lange Prozesse bevorzugt. Okay. Gibt es zu der Art, wie ich da rumrechne, gibt es da irgendwie Fragen zu? Weil das sind so Dinge, die könnten in einer ähnlichen Form vielleicht auch mal in einer Klausuraufgabe auftauchen. Also ist das klar, was ich mit den Begrifflichkeiten meine und wie ich die Sachen da ausrechne? Ja. Wir haben vielleicht auch noch mal eine Übungsaufgabe dann zu irgendwas dabei. Ich weiß noch nicht, was ich zu den Schedulern mache. Okay. Dann schauen wir uns Scheduler für interaktive Systeme an. Und hier hat man typischerweise eben Prozesse, eine Mischung von Prozessen. Sie haben irgendwelche interaktiven Sachen, ja, wo also dann besondere Anforderungen dran gestellt werden, dass die halt unmittelbar auf Benutzerverhalten irgendwie reagieren. Und gleichzeitig kann es irgendwelche im Hintergrund laufenden Prozesse geben, die nicht diese Eigenschaft haben, wo es also egal ist, weil es einfach keine Interaktion gibt. Das können normale PCs sein, Desktops oder Server. Es ist auch zunächst mal egal, ob das ein Einbenutzer- oder ein Mehrbenutzersystem ist. In beiden Fällen handelt es sich um interaktive Systeme. Und es ist so, dass alles, was wir uns hier anschauen werden, also die Scheduler, die für interaktive Systeme gut sind, die kann man prinzipiell auch auf einem Batch-System einsetzen. Ja, aber umgekehrt funktioniert es nicht. Also wenn Sie einen von den einfacheren Batch-Schedulern nehmen und auf einem interaktiven System laufen lassen, das wird gar nicht gut sein. Und andersrum werden Sie in der Regel keine großen Performance-Einbußen haben. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben einen optimierten Batch-System-Scheduler und ersetzen den durch einen Standard-Scheduler, dann wird das Verhalten in der Regel immer noch ganz gut sein. Das hat auch einfach damit zu tun, dass die Scheduler, die hier eingesetzt werden, halt auch Weiterentwicklungen sind. Ja, Weiterentwicklungen von den anderen Systemen. Kann man das stoppen? Ja. So. Okay, und da werden wir uns diese drei Sachen angucken, Round Robin. Das werden wir betrachten praktisch als unterbrechende Variante von First Come, First Served. Dann werden wir über Prioritäten-Scheduler sprechen und am Schluss als Exoten den sogenannten Lotterie-Scheduler, wo praktisch über ein Losverfahren festgestellt wird, welcher Prozess laufen darf. Und ich zeige vielleicht noch die erste Folie zu Round Robin. Ja, Round Robin, oder es wird auch manchmal einfach Time Slicing dazu gesagt oder Zeitscheibenverfahren. Die Idee ist hier, dass wir eben auch eine Warteschlange haben, wie bei First Come, First Served, also ein ganz einfaches Prinzip. Die Prozesse werden immer der Reihe nach vorne aus der Warteschlange rausgenommen und irgendwann hinten wieder reingehängt. Aber anders als bei First Come, First Served ist jetzt eine Möglichkeit, einen laufenden Prozess wieder hinten einzureihen, nicht nur dann gegeben, wenn der entweder freiwillig die CPU aufgibt oder wenn er durch IO-Blockade vorübergehend rausgenommen wird und wieder bereit wird, sondern hier kann auch der Scheduler selber einen laufenden Prozess unterbrechen. Und das macht er immer dann, wenn der Prozess eine gewisse Zeit gerechnet hat. Ja, es wird ein Quantum oder Time Slice, also eine bestimmte Zeit, wird praktisch als maximale Rechenzeit für einen Prozess festgelegt. Ja, das kann sowas wie, keine Ahnung, eine Hundertstel Sekunde sein. Und sobald jetzt ein Prozess diese Rechenzeit aufgebraucht hat, wird er von der CPU runtergenommen, hinten in die Warteschlange gehängt und es kommt der nächste Prozess dran. Ja, und das heißt also, das ist auch ein Beispiel für einen präemptiven Scheduler, also einen verdrängenden oder unterbrechenden Scheduler. Und ja, was der im Detail macht, ich werde jetzt nicht die letzten Minuten noch bis zum Schluss ausreizen, das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Gut, dann lass das.